Herzlich willkommen bei Wegbegleiter, dem Podcast für Familien mit einem schwerkranken Kind. Schön, dass Sie zuhören. Mein Name ist Anna Lammer, ich bin Kulturwissenschaftlerin, Fachkraft für Palliativcare für Kinder und Jugendliche und Projektleiterin der Landesstelle Baden-Württemberg Palliativcare für Kinder und Jugendliche hier am Hospiz in Stuttgart. Heute habe ich Katharina Ulrich eingeladen. Wir sprechen darüber, was sie als Mutter eines kranken Sohnes motiviert, beim Podcast Wegbegleiter mitzumachen. Ja, ich freue mich sehr, dass wir miteinander sprechen und sie uns von ihrem Alltag als Familie mit einem schwerkranken Kind erzählen wird. Wollen Sie sich zu Beginn den Hörern einfach kurz vorstellen, kurz erzählen, wer Sie sind, was Sie machen, einfach was Ihnen zu sich einfällt?
Ich bin die Mama vom Joel. Ich bin jetzt 34 Jahre alt. Joel ist 6 Jahre. Mit zu der Familie gehören dann noch der Papa und der kleine Bruder Evan. Und Joel hat einen Gendefekt, nennt sich Mabry-Syndrom. Ist ein sehr seltener Gendefekt, der mal mehr, mal weniger schwerwiegende Auswirkungen hat. Wir haben leider das Pech, dass wir relativ weitreichende schwere Auswirkungen haben bei dem Gendefekt. Joel ist schwerst mehrfach behindert, hat eine schwere Epilepsie, schwere Magen-Darm-Problematiken und ist im Moment so auf dem Entwicklungsstand von circa 6 Monaten. Ja, ansonsten bin ich Vollzeitmama. Job musste ich leider zurückstellen erstmal. Ich gehe ganz in meinem jetzigen Dasein auf und versuche das Beste draus zu machen.
Der Podcast Wegbegleiter richtet sich ja an Familien mit einem schwerkranken Kind. Was war der Grund, dass Sie zugesagt haben, sich die Zeit nehmen?
Was ich damals immer sehr vermisst habe, war die Tatsache, Familien oder andere Betroffene um mich drumherum zu haben und mit denen darüber sprechen zu können, was kommt auf mich zu, wie wird das alles, wie halte ich die ganze Situation aus, wie komme ich damit klar, wie finde ich einen Weg für mich, damit umzugehen. Und ich sehe jetzt in diesem Podcast einfach die Chance, wenigstens einen Teil dazu beizutragen, dass vielleicht andere Familien ein bisschen gestärkter, ein bisschen optimistischer in die Zukunft schauen können und das Vertrauen in sich gewinnen können, diesen Weg mit ihrem Kind gemeinsam zu gehen. Deswegen habe ich mich eigentlich für diesen Podcast entschieden. Ich denke, es ist immer schön, wenn man mal von anderen schon gehört hat, wie es werden kann. Ich denke, dass das vielen Familien sicherlich helfen wird. Das ist, wenn man ein bisschen so einen Einblick schon mal gewinnt und vielleicht auch die Angst einfach so ein bisschen verlieren kann vor dem, was da alles noch so auf einen zukommt, wenn man merkt, dass andere Familien es auch irgendwie hingekriegt haben. Und
Wie hat denn Ihre persönliche Geschichte als Familie mit einem schwerkranken Kind begonnen? Also viele Eltern haben ja noch eine sehr deutliche Erinnerung auch an die Anfangszeit. Können Sie davon vielleicht auch ein bisschen erzählen?
Ja, bei uns ging ja alles in der Schwangerschaft schon los. In der 13. Schwangerschaftswoche hat der Arzt gemeint, oh, da ist irgendwie was auffällig an ihrem Kind. So richtig sagen kann er aber auch nicht, was das ist. Und hat uns dann direkt an eine Pränataldiagnostikerin weitergeleitet, die dann auch nochmal einen riesen Ultraschall gemacht hat. Wir hatten dann eine Chorionzottenbiopsie und Fruchtwasseruntersuchung. Beide mit dem Befund, dass das Kind gesund ist. Trotz allem hat man dann aber gesagt, gehen Sie bitte in der 23. Schwangerschaftswoche nochmal nach Tübingen, lassen dort nochmal den großen Ultraschall-Screening machen. Und der Arzt dort hat dann festgestellt, dass an dem Kind ein paar Softmarker zu erkennen sind, die sich aber nicht klar zuordnen lassen. Und dann hieß es, eventuell, vielleicht unter Umständen könnte eine Behinderung dahinter stecken, vielleicht aber auch nicht. So richtig sagen könnte man das nicht. Und man hat mir in dem Moment dann auch angeboten, aufgrund der Befunde, die sich da gezeigt haben, dass ich die Schwangerschaft noch abbrechen könnte. wir waren natürlich dann völlig wie vor den Kopf gestoßen. Also das war für uns eine absolute Horroraussage, wobei für mich doch recht schnell klar war, dass ein Schwangerschaftsabbruch für mich absolut gar keine Option ist. Ich habe das Kind in mir gespürt, es hat gelebt, es hat gestrampelt. Wir hatten inzwischen eine Beziehung zueinander aufgebaut und für mich wäre es echt einem, hart gesagt, Mord gleichgekommen. Also es war für mich ein absolutes Unding, darüber überhaupt nachzudenken, mein Kind umzubringen. Und haben uns dann aus dem Grund auch dazu entschlossen, die Schwangerschaft weiter laufen zu lassen. Anfangs hat man natürlich den Gedanken gehabt, naja, was kommt auf uns zu? Wie wird sich das alles entwickeln? Man kennt Down-Syndrom-Kinder und andere Kinder, die vielleicht einfach auch nicht so schwer betroffen sind. Und diese Kinder leben alle ein tolles Leben. Also die sind glücklich, die sind zufrieden in ihrem Dasein. Und von daher war es für uns jetzt auch ein Gedanke, dass auch ein krankes Kind ein glückliches, zufriedenes Leben führen kann. Und warum sollte ich diesem Leben nicht die Möglichkeit geben, gelebt zu werden? Das war ja so der Weg für uns. Joelle kam dann auf die Welt. Leider hat sich dann kurz nach der Geburt relativ schnell gezeigt, dass wir eine recht schwere Ausprägung von Krankheit haben. Viele Dinge, die man im Mutterleib einfach auch so nicht erkennen konnte, haben sich dann erst nach der Geburt gezeigt. Er hatte eine schwere Magen-Darm-Symptomatik, das nennt sich Morbus-Hirschsprung. Deswegen brauchte er am Anfang knapp 7 Operationen, um den Magen-Darm-Trakt erstmal so ein bisschen in Schwung zu bringen. Dadurch, dass er sein Kindspech damals nicht abgesetzt hat, hatte sich der Körper selbst vergiftet. Er hatte dann eine schwere Blutvergiftung, die ihn dann auch am Anfang fast das Leben gekostet hätte. Wir haben die erste Zeit lange, lange im Krankenhaus verbracht. Also ich glaube, die ersten 2 Jahre waren wir eigentlich fast durchgängig in irgendwelchen Krankenhäusern. Wir hatten unzählige Operationen, immer wieder Rückschläge zu erleiden, immer wieder Fortschritte zu verbuchen. Also es war wirklich ein riesiges Auf und Ab. Mit der Zeit stellte sich dann eben die Epilepsie auch noch mit in den Vordergrund. Wo man dann zusätzlich noch angefangen hat, rumzudoktern und hat versucht, die irgendwie in den Griff zu kriegen. Leider auch nur mit wenig Erfolg. Ja, und so ging das dann alles seinen Lauf. Und ja, inzwischen ist der Joel 6. Wie gesagt, wirklich schwer krank, aber ein sehr glücklicher Junge. Ja. Mhm.
Sie haben es selber auch gerade jetzt schon angesprochen und ich habe es auch auf Ihrer Website Tigers Welt gelesen, dass anfangs ja auch viele Entscheidungen anstanden, also unglaublich viele OPs und Unsicherheiten. Und Sie als Laie hatten damals ja bestimmt wenig Ahnung, was das jetzt alles bedeutet. Haben Sie sich da gut von den Ärzten aufgehoben gefühlt, begleitet gefühlt, informiert gefühlt?
Schwierig. Also ich musste gerade am Anfang oft die Erfahrung machen, dass viele Ärzte einem Diagnosen um die Ohren hauen und einen dann damit stehen lassen. Also gerade die Erfahrung hatten wir am Anfang dann auch gemacht, als dann eben mir rauskam, dass der Joel irgendwie auffällig ist, auch von der vom Aussehen her schon deutlich auffälliger war als andere Kinder. Und einer der Ärzte dann kam und hat uns da eine Diagnoseliste mit möglichen Syndromen hingelegt auf einem Blatt Papier und hat gesagt, naja, jetzt lesen Sie sich halt mal ein bisschen ein und lassen Sie es mal auf sich wirken. Ich war da gerade noch in meiner Kindbettphase, also ich war da, der Joel war 3 Wochen alt, 4 Wochen alt. Wir haben ums Überleben gekämpft und dann kam dann noch dieses Blatt mit Diagnosen und Sachen. Das hat uns dann wirklich voll umgehauen. Später im Verlauf haben wir dann gerade auch übers SPZ Ärzte gefunden, die uns echt toll begleitet haben. In den Kliniken selber war es immer sehr abhängig von den Ärzten selber auch. Also es gab wirklich tolle Ärzte, die uns viele, viele Gespräche, die mit uns viele Gespräche geführt haben, die uns sich Zeit genommen haben, sich unsere Fragen zu beantworten. Andere Ärzte, die da einfach auch sehr von oben herab auf uns agiert haben und haben gesagt, es wird halt alles so, wie es wird und am Ende können sie es nicht beeinflussen. Viel, viel, viel von dem, was ich heute weiß, habe ich tatsächlich über soziale Medien und über Google und über Internet und verschiedenste Foren habe ich mir angeeignet. Also ich habe einfach einen wahnsinnigen Elan entwickelt, mich weiterbilden zu wollen, mich in alle Richtungen einzulesen und alle Eventualitäten so ein bisschen im Hintergrund zu behalten und dann einfach auch abschätzen zu können, wann sind kritische Phasen, wann sind Phasen, wo man es einfach wirklich mal laufen lassen kann. Bei Ärzten war es am Anfang teilweise schwierig, weil sobald sie gemerkt haben, dass man sich im Internet eingelesen hat und mit Sachen umkamen, die jetzt vielleicht nicht ganz ins Schulbuch gehören, es wurde oft so ein bisschen abgewiegelt, abgewertet. Wir hatten teilweise wirklich schlimme Erfahrungen, muss ich leider sagen. Mit Ärzten, ja. Also das war gerade so die ersten Jahre, als der Joella noch relativ klein war, hatte ich wirklich immer wieder das Gefühl, dass ich so als junge Mutter nicht ernst genommen werde und musste mich dann auch immer wieder gegen die Ärzte behaupten. Das hat sich über die Jahre jetzt aber verändert. Also jetzt, wo Joelle älter ist, merkt man tatsächlich, dass die Ärzte einem viel mehr zumuten oder zutrauen und auch sagen, sie sind Fachmann für ihr Kind. Sie haben ihr Kind immer um sich drumherum, sie betreuen und begleiten ihr Kind schon seit vielen Jahren und sie wissen am besten, was für ihr Kind gut ist. Ja, also es ist wirklich so ein langer Prozess gewesen, der von anfangs ziemlich schwierig mit einigen Ärzten, die wirklich toll waren, also ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, bis hin zu jetzt, wo die Ärzte wirklich voll und ganz hinter einem stehen und sagen, okay, also wenn sie nicht Fachmann sind, dann ist es keiner. Ja.
Familien, die jetzt noch ganz am Anfang sind, eben wie Sie es gerade beschrieben haben, wo man selber auch noch nicht so viel weiß und die Ärzte einem gegebenenfalls auch wirklich gegenübertreten, dass man denkt, boah, das geht jetzt halt gar nicht. Was würden Sie diesen Familie oder dieser Mutter, diesem Vater mitgeben?
Also ich glaube, wichtig ist es schon, sich selbst immer zu informieren. Wichtig ist es aber auch zu differenzieren, was ist für mich relevant und was nicht. Das Internet bietet einfach unheimlich viel Information. Viele Informationen davon sind für einen selbst nicht unbedingt zwingend relevant. Und dann versuchen, den Ärzten in einem konstruktiven Gespräch gegenüberzutreten. Also nicht zu sagen, ich habe das jetzt so gelesen und das muss jetzt so sein, sondern die Ärzte nach ihren Erfahrungen zu fragen. Und das hat mir über die Zeit einfach auch gezeigt, dass es die Ärzte dann oft besser mit einem ins Gespräch kommen, wenn man versucht, ein gegenseitiges Gespräch aufzubauen und zu sagen, ich habe das und das im Internet gelesen, inwieweit könnte das für uns relevant sein, ist das für uns wichtig? Und so kommt man dann auch in einem guten Kontext mit den Ärzten klar.
Wie Sie es vorhin auch schon gesagt haben, einfach eine Augenhöhe, also nicht nur von den Ärzten mit den Eltern, sondern auch, dass die Eltern den Ärzten auf Augenhöhe begegnen und sagen, ihr seid auch Experten im Medizinischen, ich habe mich auch eingelesen, wie können wir jetzt gemeinsam für unser Kind da den Weg finden, ja, vielleicht auch.
Weil ich denke, die Ärzte haben halt einfach das medizinische Wissen, das kann man als Eltern einfach nicht haben. Wir als Eltern sind diejenigen, die einfach dafür da sind, für das Kind einzustehen, für das Kind da zu sein und den Bedürfnissen des Kindes gerecht zu werden und den Ärzten einfach auch mitzuteilen, zu sagen, okay, da und da hängt's, da und da klemmt's gerade. Welche Möglichkeiten der Medizin bieten sich uns, da gemeinsam einen Weg zu finden, wie wir dem Kind einfach Gutes tun können. Ärzte sind einfach die haben viele, viele, viele Patienten um sich drumherum. Die haben einen wahnsinnigen Erfahrungsschatz. In 90% der Fälle läuft es nach Schulbuch und in 10% der Fälle nicht. Bei uns zum Beispiel war es tatsächlich so, dass unser Sohn alles genau so gemacht hat, wie es eben nicht im Schulbuch stand. Also er hat sämtliche Nebenwirkungen mitgenommen, die äußerst selten auftreten. Bei ihm waren die Verlaufsformen immer die, die halt eben 90% der Fälle nicht so sind, sondern wo 10% Ausnahmezustände, das hat mein Sohn alles mitgenommen. Von daher war es meine Aufgabe, den Ärzten zu erklären, dass halt eben doch die Ausnahmezustände eintreten, die selten sind. Aufgabe der Ärzte war es, das anzunehmen und zu sagen, okay, dann müssen wir halt einen Plan B entwickeln, wie wir es irgendwie in den Griff kriegen. Ja.
Und Sie haben gesagt, die Anfangszeit war sehr überlagert auch von Operationen, von Beobachten, von Blutvergiftungen und so weiter. Und als dann der Übergang so nach Hause langsam sichtbar wurde, wie hat sich Ihr Alltag auch, Ihr Familienleben mit Joelle zu Hause verändert? Was haben Sie neu organisieren müssen? Wie sind Sie den neuen Herausforderungen begegnet?
Also bei uns war das so ein bisschen ein fließender Übergang. Als der Joelle das erste Mal nach Hause gekommen ist, war er noch nicht ganz so schwer krank. Wir waren in dem Moment einfach nur froh, zu Hause zu sein. Dadurch, dass wir knapp 3 Monate schon im Krankenhaus verbracht hatten und ich im Krankenhaus schon recht frühzeitig auch damit angefangen habe, die Versorgung um den Joelle drumherum komplett zu übernehmen, bis auf die wirklich medizinischen Dinge, war es eigentlich von der Versorgung her nur eine Verlagerung vom Krankenhaus nach Hause. Natürlich kamen dann zu Hause viele Situationen, wo ich dann gemerkt habe, boah, mir fehlt der Background von den Ärzten, so ein bisschen die Möglichkeit auf Rückfragen auch. Aber alles in allem habe ich nach meinem damaligen Stand noch relativ normales Baby mit nach Hause genommen. Wir sind dann aber auch in relativ kurzen Abständen immer wieder im Krankenhaus gewesen. Das heißt, unsere Phasen zu Hause, das waren immer mal so 2-3 Wochen, die wir zu Hause verbracht haben. Dann waren wir wieder längere Zeit in Krankenhäusern. Und ich glaube, richtig mit nach Hause genommen habe ich ihn das erste Mal, da war er schon fast 2, als wir dann wirklich langfristig nach Hause gegangen sind, auch mal für mehrere Monate. Und da war es dann tatsächlich schwierig, mich auch erstmal neu zu organisieren, mich zu strukturieren, mit diesem ganzen Drumherum klarzukommen, meinen Weg zu finden. Da ging es dann eben auch um Themen wie jetzt dann Kindergarten und Therapien und Ärztemarathon und hier zur Kontrolle und dort zur Kontrolle und das ganze Koordinatorische auch noch drumherum. Es war schwierig mit einigen Rückschlägen. Manchmal war es auch ganz einfach und ich war einfach auch nur froh, wieder zu Hause zu sein, meinen Alltag zu genießen. Wir haben uns dann aber auch relativ schnell einen Pflegedienst mit ins Boot geholt, der einfach auch einen Teil der Versorgung mit übernommen hat, weil man doch gemerkt hat, dass es über die Jahre oder über die 2 Jahre, die wir dann in vielen Krankenhäusern waren, es hat einfach auch an mir und an meinen Kräften gezehrt. Und um so den Alltag um uns drumherum auch wieder neu organisieren zu können, war es einfach gut, vom Pflegedienst jemanden da zu haben, der uns dann zeitweise den Joelle mal abgenommen hat. Ja, jetzt habe ich, glaube ich, völlig den Faden verloren.
Nö, gar nicht. Das ist alles wunderbar.
Okay.
Sie haben jetzt gerade den Kinderkrankenpflegedienst als unterstützenden Helfer genannt. Gibt's noch andere wichtige Personen oder Dienste, die so ein Helfernetz um Sie bilden, die eine wichtige Rolle spielen?
Also klar, natürlich auch die Familie, die da viel im Hintergrund mit agiert, die da ist, wenn sie gebraucht wird. Mein Mann, der einfach auch immer da ist und versucht, uns, wo es nur geht, zu unterstützen. Ansonsten war das Helfernetz anfangs doch noch recht spärlich ausgeprägt. Das hat sich jetzt auch erst über die letzten Jahre mehr und mehr entwickelt. Inzwischen haben wir für den kleinen Bruder zum Beispiel den Ambulanzen-Hospizdienst, der sich mit eingeschalten hat. Da hat der kleine Bruder vom Joel hat eine ehrenamtliche Dame, die einmal die Woche zu Besuch kommt und einfach auch den Evan mal ein bisschen bespaßt und mit ihm ein paar Unternehmungen macht und.
Wie alt ist Evan?
Evan ist jetzt 3. Also der wird jetzt 3, ja, genau. Und ansonsten haben wir jetzt dann eben im Laufe der Zeit auch das Palliativteam noch mit drin gehabt, das uns dann auch auf vielen Ebenen noch mit unterstützt hat. Inzwischen habe ich durch das Palliativteam auch einen Psychologen, der ab und zu bei uns vorbeikommt und sich mit uns zusammensetzt, was für mich einfach auch ein sehr, sehr wertvoller Punkt ist. Also ich muss sagen, dass dieser Psychologe mit einer der wichtigsten Aspekte inzwischen um unserem Helfernetz ist. Einfach weil er mich ein bisschen mit abfängt.
Es ist schön, dass Sie das jetzt auch nochmal so konkret sagen, weil das ist ja oft einfach nicht Teil des Angebots, weil es auch nicht abgerechnet werden kann.
Ja, das ist tatsächlich, und ich bin eigentlich der Meinung, dass es gerade für Familien mit so schwer erkrankten Menschen, also nicht nur in Bezug auf Kinder, sondern tatsächlich einfach auch auf grundsätzlich pflegende Angehörige, glaube ich, das Beste wäre, wenn man diesen Menschen die Möglichkeit bietet, qualifizierte Psychologen für diese Thematik zu bekommen, die einen auf diesem Weg einfach begleiten können. Weil man hat immer wieder mal Krisen, man hat immer mal wieder Phasen, wo man denkt, meine Güte, wie soll ich das alles noch aushalten können? Und wenn man dann Menschen um sich drumherum hat, die einen da abfangen können, ist das einfach echt richtig, richtig viel wert. Vielleicht tut sich da ja in Zukunft noch irgendwas. Also ich kann es auch wirklich nur jedem empfehlen. Viele sind ja dann auch so ein bisschen ängstlich dem gegenüber und denken, oh, wenn ich mich jetzt mit einem Psychologen unterhalte, dann habe ich einen an der Klatsche. Aber ich glaube, das ist einfach ein Fehlgedanke, den man da auch hegt. Ich muss sagen, dass die Psychologen, wir waren in Vogtereuth 4 Monate mit meinem Sohn, als er gerade, genau, eine Spezialklinik für Epilepsie. Dort waren wir eben 4 Monate wirklich stationär und das war für mich auch eine extrem belastende Zeit. Vogtereuth bietet zum Beispiel für den stationären Aufenthalt für die Eltern immer psychologische Betreuung an. Und ich muss sagen, das war wirklich das Beste, dass man da die Möglichkeit hatte, sich auch auszutauschen, diese extrem schwere Zeit irgendwie zu überstehen, weil sonst geht man kaputt. Und man sollte das einfach für sich nutzen. Genau. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wer die Möglichkeit hat, sollte einfach die Chance nutzen, ins Gespräch zu kommen und sich eventuell Hilfe in die Richtung zu suchen. Ja.
Und andere Entlastungsangebote, also stationäre Kurzzeitpflegeeinrichtungen oder auch, Sie haben jetzt gemeint, dass Sie einen ambulanten Kinderhospizdienst für Evan im Boot haben. Waren Sie auch schon mal in einem stationären Kinderhospiz, was ja für viele im Kopf ist, oh nee, dann ist es zu Ende. Aber stationäre Kinderhospize sind ja auch zur Entlastung da, für einfach ein paar Wochen Erholung für die ganze Familie.
Genau, also ich denke, wer die Möglichkeit hat, sollte die auf jeden Fall nutzen. Wir selbst waren jetzt auch noch nicht in einem stationären Hospiz, hat bei uns aber ein bisschen den Hintergrund, dass wir die Familienherberge Lebensweg direkt um die Ecke haben. Die ist relativ nah an uns dran. Und 2 von den Mitarbeiterinnen, die uns früher über den Pflegedienst begleitet haben, arbeiten jetzt in der Familienherberge Lebensweg. Und kennen den Joel natürlich von klein auf, können ihn lesen, können ihn verstehen und von daher ist für uns jetzt die Option Familienherberge eigentlich die naheliegend ist, wegen dem nahen Umfeld und weil eben die Pflegekräfte von ihm jetzt dort arbeiten. Wenn man das aber so jetzt nicht hat wie wir, würde ich eigentlich jedem empfehlen, so ein Hospiz auch mal in Angriff zu nehmen. Also ich habe jetzt auch schon mit vielen Eltern gesprochen, die regelmäßig in Hospize gehen, und alle haben mir eigentlich durch die Bank weg bestätigt, dass es da eben nicht nur mit dem Thema Tod zu tun hat, sondern dass einfach viel, viel, viel Leben auch in diesen Hospizen herrscht. Viel Gemeinschaft, viel Gemeinsamkeit, viel Spaß, Lachen, und dass es für alle, die bis daher da waren, eigentlich nur eine Bereicherung ist, die Zeit dort für sich zu nutzen und dort auch ins Gespräch zu kommen, ja.
Noch ein ganz anderes Thema, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Als wir telefoniert haben, haben Sie erwähnt, dass Sie auf das persönliche Budget umgestellt haben, also dieses das Modell der dass Sie Kinderkrankenpflege sozusagen selber Arbeitgeber sind. Habe ich das richtig in Erinnerung?
Genau, das haben wir tatsächlich gemacht. Bei uns hat sich die Situation im Pflegedienst mit den Jahren immer mehr zugespitzt, und am Ende war es einfach nur noch ein riesiges Drama, was mich dann dazu bewegt hat, eben auf dieses persönliche Budget umzusteigen. Heißt, wir stellen unsere Mitarbeiter jetzt selbst an mit Geldern, die wir von der Krankenkasse zur Verfügung gestellt kriegen. Und ja, also für uns war es jetzt tatsächlich das Beste, was uns passieren könnte. Also wir haben jetzt einfach ein deutlich selbstbestimmteres Leben. Mhm. Wir können uns so organisieren und strukturieren, wie wir es möchten. Ja, haben tatsächlich jetzt auch durch das persönliche Budget eine deutlich, deutlich bessere Versorgung gewährleistet.
Super.
Wir sind relativ gut abgedeckt inzwischen mit Personal. Ich habe das unheimliche Glück, dass ich tatsächlich auch freiberufliche Kräfte mit anstellen darf, beziehungsweise anstellen darf man sie ja nicht, beauftragen. Mhm. Ich beauftrage freiberufliche Pflegekräfte, und dadurch ist der Personalschlüssel bei uns natürlich jetzt deutlich gestiegen und die Versorgung deutlich besser gewährleistet. Natürlich muss man aber auch wissen, dass wenn man ins persönliche Budget gehen möchte, dass es einfach ein deutlich größerer Aufwand ist, was die Organisation angeht, weil man halt eben vom Patienten in den Arbeitgebermodus wechselt. Mhm. Und natürlich einfach auch das Ganze drum und dran mittragen muss dann. Also von Lohnabrechnungen, die natürlich dann an entsprechende Büros weitergegeben werden, aber Organisation, Dienstplan erstellen und alles, was halt eben als Arbeitgeber noch mit dazukommt. Personalführung.
Ja, klar.
Was einfach auch ja ein spannendes Thema ist, weil man natürlich Menschen um sich drumherum hat jetzt, die einen im Leben begleiten, die nicht nur die Versorgung vom Kind übernehmen, sondern einfach auch einen Teil des Lebens ja darstellen und man trotzdem irgendwo noch Arbeitgeber sein muss. Also ja, es ist ein ganz neues, spannendes Gebiet eigentlich, dieses persönliche Budget. Ich würde es nie wieder anders machen. Also ich bin wirklich total glücklich damit, auch trotz Aufwand und trotz allen Hürden und vielleicht Schwierigkeiten, würde ich es nie wieder ändern wollen, ja. Ich bin schon oft gefragt worden, oh, wenn das jetzt nicht so richtig läuft gerade, willst du da nicht doch wieder in den Pflegedienst gehen? Aber ich würde es nicht mehr machen, tatsächlich. Einfach weil die Selbstbestimmung und der eigene Weg, den eigenen Weg zu gehen, dadurch deutlich besser gewährleistet ist.
Mhm. Ja. Wenn jemand jetzt den Podcast hört und auch sich überlegt, das persönliche Budget für sich umzusetzen, was würden Sie der Familie empfehlen? Also Sie haben sich auch alles selber angelesen, wenn ich es richtig verstanden habe.
Nein, ich hatte tatsächlich Unterstützung durch einen Assistenzdienst, durch einen Budgetassistenzdienst, die uns von Anfang an mit der Beantragung, mit den Kalkulationen, mit dem ganzen anderen drumherum unterstützt und geholfen haben. Ich würde auch jedem empfehlen, das tatsächlich so zu machen, dass man sich einen Budgetassistenzdienst mit ins Boot nimmt. Einfach weil sämtliche Ämter und Kassen und natürlich viele, viele Schlupflöcher kennen, wie man den Leuten so ein bisschen Steine in den Weg legen kann. Es ist ein großer Batzen Geld, den die Ämter oder Kassen zur Verfügung stellen, und Natürlich sind diese Institutionen immer sehr gewinnorientiert und wollen natürlich nicht mehr Geld hergeben, als sie tatsächlich müssten. Von daher ist einem einfach gut geraten damit, wenn man sich eine Assistenzdienst dazu nimmt ins Boot. Ich denke, ja, sicherlich ist es aber auch immer gut, wenn man vorher schon mal mit Familien gesprochen hat, die das persönliche Budget selbst auch in Angriff genommen haben, die einem einfach so ein bisschen den Anfang auch erklären können, also was jetzt mal nur dieses rein nicht organisatorische, sondern auch so diese Entwicklung ins persönliche Budget, was kommt da alles auf mich zu, worauf muss ich achten, was ist wichtig, auch so, wie finde ich mein Personal und solche Sachen. Also ich denke, da ist es sicherlich gut, wenn man sich einfach auch mit Familien ausgetauscht hat, die da selbst schon drinstecken. Wofür ich mich natürlich selber gerne auch zur Verfügung stelle.
Ich würde auch gerne Ihre, wenn es für Sie in Ordnung ist, Ihre Kontaktadresse dann einfach unten in die sogenannten Shownotes klatschen und auch Ihre Website.
Genau, genau. Und da kann man mich dann auch gerne drüber kontaktieren.
Super.
Ich bin ja ich spiele langfristig auch mit dem Gedanken, mich selbst irgendwann mal als Budgetassistentin selbstständig zu machen. Mhm. Man muss ja auch darüber nachdenken, wie die eigene Zukunft sich irgendwann mal gestalten soll. Und
Sie auch mit Ihrer Erfahrung einfach viel beitragen können.
Genau, ich mit meiner Erfahrung auch viel beitragen kann, ja, weil ich einfach doch selbst auch viel erlebt habe und viel durchgemacht habe und ich denke, es einfach gut ist für Familien, wenn man die in dieser Form oder auf dieser Ebene dann auch unterstützen kann, auch ihren Weg zu finden und ja, genau.
Ich würde gern noch über Evan und Joelle sprechen, also die Beziehung zwischen den beiden. Wie würden Sie die oder wie beschreiben Sie die beiden Geschwister miteinander?
Ja, also die zwei lieben sich über alles. Evan ist aber auch, glaube ich, aufgrund seines Alters einfach noch in einem Entwicklungsstand oder Stadium, in dem er jetzt noch nicht ganz so diesen Bezug aufbaut zu seinem großen Bruder. Das kommt jetzt gerade nach und nach erst. Das entwickelt sich gerade mit der Zeit. Am Anfang war es tatsächlich so, dass die zwei immer so ein bisschen nebenher gelebt haben, weil Joel einfach durch seine Infusionstherapie auch ständig irgendwelche Kabel an sich dran hat und mit dem kleinen Bruder, der dann doch vielleicht mal irgendwo dran ziehen kann oder irgendwo, hat man ihn dann immer versucht, so ein bisschen vorsichtig an die Sache ranzuführen. Inzwischen kommt es jetzt langsam, dass der kleine Bruder anfängt, der gibt dann immer sein Eis ab und möchte den großen Bruder dann mit seinem Eis füttern. Vor kurzem lag unser Großer dann auf dem Sofa und hat etwas vor sich rumgehustet. Dann haben wir noch gedacht, oh je, was hat er denn jetzt? Und Evan saß da und hat dann halt seinen großen Bruder mit Smarties gefüttert. Er war ganz stolz, dass er da jetzt seinem Bruder Gutes tun konnte.
Sie sind wahrscheinlich erstmal ein bisschen erschrocken.
Ja, ja, wir waren natürlich erstmal, oh je, weil der Große ja eigentlich nicht essen kann oder darf, sagen wir mal so, ne? Also ja, also schlucken kann er schon, aber ja, ist natürlich immer ein bisschen riskant, ne? Und dann mussten wir natürlich den Weg finden, wie erklären wir jetzt dem Evan, dass Smarties vielleicht nicht ganz das Richtige sind, ohne ihn dann in seinem Drang, sich mit seinem Bruder zu beschäftigen, einzuschränken. Und das ist schon auch ein bisschen eine Herausforderung. Aber wir haben dann gesagt, gut, jetzt darf der Joel dann, während Mama dabei sitzt, noch ein Smartie essen. Und dann ist aber auch erstmal gut, dann hat der Joel dann keinen Hunger mehr und haben dann versucht, andere Spielalternativen aufzutun, womit sie sich dann miteinander beschäftigen können. Ansonsten versucht der Kleine, sich wirklich viel im Alltag zu integrieren, Infusionsständer durch die Wohnung tragen und schieben und solche Sachen. Also manchmal bringt er mir dann irgendwelche Materialien, die ich brauche für die Versorgung vom großen Bruder. Und
ja, für ihn ist das ganz normal.
Ja, ja, also er kennt das ja nicht anders, gell? Also ja. Ich glaube, manchmal hat man so das Gefühl, dass er so ein bisschen vor seinem großen Bruder sitzt und denkt sich, boah, ist der langweilig, der macht ja gar nichts.
Klar, das wird wahrscheinlich noch stärker werden, wenn er dann älter wird.
Ja, ja, ich denke, das wird sicherlich immer mal wieder kommen. Aber wir haben jetzt auch eine neue Heilpädagogin bei uns mit im Boot, die bei uns Hausbesuche macht. Und mit der sind wir jetzt gerade dran und versuchen, so ein paar Ideen zu entwickeln, wie wir einfach beide Kinder auch miteinander beschäftigen können, wie wir Beschäftigungsmöglichkeiten auftun, wo beide gut miteinander integriert sind, wo sie einfach auch so dieses Geschwisterdasein so ein bisschen leben können, ja.
Schön. Ihr Leben als Paar, also Ihre Ehe, wie hat sich das verändert?
Wir haben als Paar deutlich weniger Zeit miteinander, können aber die Zeit, die wir dann haben, doch sehr gut nutzen. Ist schwer zu sagen. Also ich glaube, grundsätzlich, wenn man Kinder hat, wird es einfach schwierig. Man muss sich doch einfach ein bisschen zurückstecken als Paar. Bei uns natürlich war es jetzt durch die Krankenhausaufenthalte nochmal deutlich extremer, wobei wir wirklich immer versucht haben, so viel Zeit miteinander wie möglich zu verbringen. Schatz, wie hat sich unsere Zeit als Paar verändert? Erzähl mal was. Er grinst nur.
Er grinst nur. Vor 2 Wochen auch ein Interview geführt mit einer jungen Frau und sie hat die Frage auch ihrem Mann gestellt. Und wie hat sich unsere Beziehung verändert? Und sie hat dann gemeint, ich finde gar nicht. Und er lacht so und sagt, ich finde total. Also es waren beide auf ganz anderen Dampfern unterwegs.
Ja, also ich würde auch sagen, dass sich unsere Beziehung total verändert hat. Natürlich, ich meine, früher war man nur als Paar zusammen. Man hatte keine Verantwortung groß gegenüber irgendwelcher Kinder und so. Ich glaube, bei uns haben sich die Rollenverteilungen auch mehr verändert. Ich bin jetzt halt wirklich die Vollblutmama, während der Papa in dieser klassischen Rollenverteilung Geld dran schaffen ist. Wir leben da ein relativ konservatives Rollenbild, glaube ich auch. Trotz allem sind wir, was auch Entscheidungen von Joel angeht, zum Beispiel immer gemeinsam dran. Das heißt, ich hole mir die Informationen ein, wege Pro und Kontras ab und am Ende diskutieren wir darüber und entscheiden gemeinsam, was machen wir jetzt, wie gehen wir mit der Situation um, gerade auch wenn es um OPs geht oder irgendwelche Dinge, die sich wirklich auch gravierend auf den Gesundheitszustand von Joel auswirken können oder auf den weiteren Verlauf von Joels Erkrankung auswirken können. Man ist da einfach immer gemeinsam dran. Also wir begegnen uns da in ganzer Weise auf Augenhöhe. Der Papa hat so die Position, Fels in der Brandung zu sein, der mir einfach auch wahnsinnig viel Rückhalt bietet, mich oft auffängt, wenn ich in Situationen komme, wo ich einfach auch an meine Grenzen geraten bin, der mich dann in den Arm nimmt und einfach für mich da ist. Und selbstverständlich mache ich das auch für ihn, also so ist es nicht. Wir sind über die Jahre eigentlich immer so, es ist immer so ein bisschen ein stetiges Auf und Ab. Immer mal fängt der eine den einen auf, dann fängt der andere den anderen auf. So angeln wir uns jetzt mehr oder weniger zusammen durchs Leben. Also man ist einfach füreinander da, in dicken, in schlechten und in guten Zeiten. Ich glaube, wir wissen einfach auch, dass wir uns aufeinander verlassen können. Uns hat's in unserer Beziehung gestärkt, in unserer Ehe auch gestärkt. Ja, ich weiß auch nicht. Also die Beziehung zu beschreiben, finde ich extrem schwierig irgendwie.
Ich finde, Sie haben das wundervoll gemacht.
Hab ich?
Es kam sehr gut an und ich habe die ganze Zeit gedacht, hoffentlich ist Ihr Mann noch im Hintergrund und hört, wie wertschätzend Sie gerade über ihn und auch Ihre Ehe sprechen.
Ja, aber ich glaube, er hat es nicht gehört. Er hat auch dazu
gehört. Dann muss er den Podcast anhören.
Hast du es noch gehört? Mhm. Er grinst ein bisschen und sagt, mhm.
Aber mich würde vor allem auch noch interessieren, wie Sie als Mutter und auch als Paar und auch als ganze Familie auch damit umgehen, dass Sie wissen eigentlich, dass Joel vermutlich vor Ihnen allen gehen wird.
Auch das war ein langer Prozess, den wir da durchlaufen sind, wobei wir da inzwischen eine ganz klare Einstellung zu haben. Es gibt doch dieses tolle Sprichwort, es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern den Tagen mehr Leben. Mhm. Und das ist tatsächlich auch unsere Lebenseinstellung jetzt zu diesem Thema. Also wir versuchen einfach, die Lebensqualität so aufrecht wie möglich zu halten, ihm so viele schöne Momente wie möglich zu geben, kein Leid zu verlängern und dafür zu sorgen, dass die Zeit, die er jetzt noch hat, so gut wie nur irgendwie möglich leben kann. Und irgendwann wird der Tag kommen, an dem er sagt, für ihn ist der Weg jetzt zu Ende, er möchte nicht mehr. Und dann ist es aber auch okay. Ja, das bis dahin können wir dann wenigstens sagen, dass er das Leben, das er hatte, dass er ein schönes Leben hatte, dass er geliebt war, geborgen war, dass er Menschen um sich drumherum hatte, die immer für ihn da waren und dass er eigentlich nichts vermissen musste in der Zeit, in der er hier mit unter uns war. Ja.
Aber es war auch ein Prozess für Sie, dahin zu kommen.
Das war ein sehr langer Prozess, natürlich. Also es ist natürlich der Gedanke daran, dass das Kind irgendwann sterben wird, ist ein Gedanken, der schnürt einem den Hals zu. Also es ist wirklich, schwierig bis unmenschlich, würde ich jetzt mal fast sagen. Vor allem, weil das natürlich auch im Hinblick darauf, dass man ja irgendwann mal Kinder gekriegt hat, weil man mit der Einstellung da reingegangen ist, dass das Kind irgendwann mal groß wird und man kriegt Enkelkinder und irgendwann sitzt man dann im Schaukelstuhl und guckt seinen Enkelkindern im Garten zu. Und der Gedanke ist ja nie so gewesen, dass das, also man geht ja auch nicht mit der Idee in eine Schwangerschaft oder in diese Familienplanung, dass das Kind irgendwann mal vor einem geht. Das muss man natürlich irgendwie auch erstmal verkraften. Da muss ich aber auch sagen, hat mir tatsächlich wieder viel der Palliativdienst beziehungsweise auch die Seelsorger in Kliniken haben mir da sehr geholfen, das Thema anzunehmen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und einen Weg für mich zu finden, damit umzugehen. Oder auch für meinen Mann, also das ihn trifft es ja genauso, das ganze Thema. Und was uns am Ende tatsächlich eben dazu gebracht hat, dass wir gesagt haben, okay, jetzt machen wir die Zeit, die wir haben, einfach so schön wie nur irgendwie möglich. Und das Vermeidliche lässt sich, also das Unvermeidliche lässt sich nicht vermeiden. Es ist einfach so. Und man muss einfach das Beste draus machen. Ja.
Mehr. Sie haben im Vorfeld auch erwähnt, dass Sie auch wirklich ein Erschöpfungssyndrom, ein Burnout hatten. Können Sie kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist? Also hat sich das aufgestaut oder?
Ja, also ich habe natürlich einfach auch für mich den Fehler gemacht, dass ich viele Jahre nicht nach mir geguckt habe. Ich habe einfach nicht auf mich selbst geachtet. Natürlich auch bedingt durch die Situation, durch den Krankheitsverlauf von Joel, gab es sehr wenig Spielraum, in dem man hätte selbst auf sich achten können. Und das hat sich dann über die Jahre immer mehr aufgestaut. Ich habe es immer wieder nach hinten geschoben. Ich hatte dann immer mal so kurze Phasen, wo es mir richtig schlecht geht. Und aus denen habe ich mich wieder rausgepäppelt und rausgeholt und habe weitergemacht. Und bin halt weit über meine Kräfte hinausgegangen, die mir eigentlich zur Verfügung stehen. Und bin dadurch dann in dieses Burnout gerutscht. Ja.
Was machen Sie jetzt, dass es nicht mehr passiert? Also, wie achten Sie jetzt auf sich?
Also für uns ist jetzt tatsächlich ein großer Vorteil das persönliche Budget. Dadurch, dass wir einfach von der Versorgung und von der Betreuung her deutlich mehr Spielraum jetzt auch haben, auf uns selbst zu achten und uns Zeit für uns selbst zu nehmen, haben wir da natürlich schon einen großen Gewinn daraus. Und ansonsten versuche ich jetzt im Moment bewusster mit meiner freien Zeit umzugehen. Das heißt, ich setze mich halt auch mal raus und höre einfach mal nur den Vögeln beim Zwitschern zu. Versuche, mehr Zeit wieder mit meinem Mann zu verbringen, versuche mehr Zeit mit meinem Mann und meinem kleinen, gesunden Sohn zu verbringen, dass wir uns einfach auch mal rausnehmen und mal Nachmittag gemeinsam in Park gehen oder in den Freizeitpark gehen oder sowas. So Dinge, die wir halt mit dem Joel leider nicht tun können. Und schaffen uns dann so kleine Inseln im Alltag, um Zeit für uns zu gewinnen. Ja, genau, das ist eigentlich. Aber das klappt tatsächlich auch erst jetzt, seit wir das persönliche Budget haben. Also davor war das einfach ein Ding der Unmöglichkeit, was ja einer der Gründe war, warum wir daraufhin gewechselt haben. Weil aktuell einfach eine 24-Stunden-Versorgung braucht. Man muss die ganze Zeit um ihn drumherum sein. Ja, und man dadurch natürlich immer unter Dauerstrom ist. Ja, und ich muss ehrlich gestehen, ich bin auch heute immer noch nicht so weit, dass ich sagen könnte, ich gucke nur nach mir. Also ich höre zwar von allen Seiten immer wieder, du musst nach dir, auf dich achten, du musst nach dir gucken. Aber das ist was, was mir einfach unheimlich schwer fällt. Ich glaube, dass ich meine Toleranzgrenze, was das angeht, über die Jahre natürlich auch extrem nach oben geschraubt hat. Das, was für mich normaler Wahnsinn ist, wäre für andere sicherlich absoluter Horrorzustand, den sie wahrscheinlich nicht länger wie eine Woche aushalten würden. Ja, das ist ein Prozess, der einfach auch lange dauert und an dem ich jetzt gerade ganz am Anfang stehe, die Zeit für mich mit einzubauen, ja. Das ist was, wo ich selber gerade immer noch am Lernen und mich am Entwickeln bin. Ja. Also ich kann jedem nur empfehlen, so schwer es auch in dem Alltag manchmal ist, wirklich versuchen, bewusst darauf zu achten, ab und zu mal ein bisschen Leerlauf für sich zu schaffen. Es hat sich einfach auch gezeigt, ich meine, wenn man als Pflegeperson oder als pflegende Angehörige ausfällt, bricht alles zusammen. Und dann hat am Ende keiner was davon. Es ist schwierig. Es ist ein Prozess, der lange, lange dauert. Wie gesagt, ich bin selbst noch nicht ansatzweise am Ende dieses Prozesses angekommen. Es ist auch ein Prozess, der Kraft kostet, für sich selbst Kraft kostet, weil das noch ein zusätzlicher Punkt im Leben ist, um den man sich bewusst kümmern muss. Das ist ja auch immer so eine Sache, das läuft nicht nebenher, sondern das ist ein Punkt, um den man sich bewusst kümmern muss, neben allem dem, was man ja auch schon an Dingen drumherum noch zu tun hat. Aber ich glaube, dass es nur gut sein kann, wenn man sich dahin bewegt. Ja, ich habe viel zu lange gewartet, mich damit auseinanderzusetzen.
Ja. Bis es dann kracht irgendwann.
Ja, genau.
Das letzte Gespräch hatte ich auch mit einer Resilienztrainerin, die auch speziell Resilienzkurse anbietet für Familien mit einem schwerkranken Kind. Und sie hat auch gesagt, es ist wie ein Muskel. Also man muss das aber trainieren. Also dieses auf sich achten, gucken, wo sind meine Ressourcen, wie gehe ich mit schwierigen Situationen um, wie kann ich damit vielleicht auch besser umgehen in Zukunft. Aber man muss es trainieren und darauf achten, so wie sie es auch gerade beschrieben haben.
Ja, das ist tatsächlich richtig, ja. Und wie gesagt, also gerade im Alltag ist es oft schwierig, sich bewusst zu machen, wo sind meine Grenzen, wo sind meine Ressourcen, weil halt dann doch auch immer wieder viele Sachen von außen auf einen einströmen, die man nicht groß beeinflussen kann, die in dem Moment wirklich so sind, wie sie sind. Aber es lohnt sich, also ja, und ich denke, da ist es auch wiederum wichtig, sich einfach auch, wenn man sie denn braucht und wenn man den Weg alleine so für sich nicht finden kann, sich da entsprechende Unterstützung zu holen und Menschen für sich zu finden, die einem auf diesem Weg begleiten können. Das macht die Situation einfacher, das macht es für sich selbst einfacher. Und ich glaube, wichtig ist vor allem, das ist auch was ich wirklich allen Familien nur mitgeben kann, nehmt alle Unterstützung an, die ihr kriegen könnt. Scheut euch nicht, irgendwelche Unterstützungen anzunehmen. Es ist kein Armutszeugnis, wenn man Unterstützung annimmt, sondern es ist, glaube ich, eher ein Zeichen von Stärke, Unterstützung anzunehmen. Mhm. Und es macht vieles einfacher. Ich habe am Anfang auch viel Unterstützung einfach abgelehnt. Ich habe immer gesagt, ich kann das alleine, ich kriege das selbst hin, ich brauche niemanden, wir schaffen das schon irgendwie. Und ja. Inzwischen bin ich auf dem anderen Trichter. Inzwischen denke ich mir, ich nehme alle Unterstützung an, die ich kriegen kann, in jeglicher Hinsicht. Und seitdem gestaltet sich vieles einfacher. Ja.
Das ist jetzt das, was Sie den Familien mitgeben würden. Gibt es auch noch was Sie so der Gesellschaft vielleicht auch mitgeben möchten? Gerade im Umgang mit Familien, die ein schwerkrankes Kind haben?
Seid offen dem Gegenüber. Ich glaube, mehr kann man dazu nicht sagen. Scheut euch nicht. Man darf Familien, die solche Kinder haben, auch gerne ansprechen, wenn man interessiert ist. Also zumindest ein Großteil davon. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als sich fortzukommen wie der Affe im Zoo. Es ist wirklich so. Also das ist jetzt auch wirklich böse gesagt, aber leider gibt es keine schöneren Worte dafür. Wir sind auch ganz normale Familien. Wir sind ganz normale Menschen, die in einer anderen Situation leben, als das vielleicht jetzt so das gesellschaftliche Bild vorsieht. Aber trotzdem sind wir nicht anders als alle anderen. Und man kann sich mit uns genauso gut unterhalten wie mit anderen auch. Und ja, ich glaube, man muss einfach offen dem Gegenüber sein und die Angst davor auch nicht haben. Ich glaube, bei vielen ist es auch so, dass sie einfach nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen und dass sie Angst davor haben, irgendwas Falsches zu sagen oder so. Weil es eben doch eine sehr befremdliche Situation ist, der man nicht jeden Tag begegnet. Aber ich glaube, offen zu sein, empathisch zu sein, damit hat man eigentlich schon alles erreicht, was man braucht. Ja. Genau, das wäre jetzt das, was ich den Menschen so mitgeben könnte.
Ist auch ein schönes Schlusswort. Ich glaube, damit schließen wir langsam das Gespräch, wenn es für Sie in Ordnung ist. Darf ich noch?
Natürlich.
Wenn Sie für einen ganzen Tag, also Ihre ganze Familie, keine Grenzen hätten, also alles wäre möglich, gesundheitlich, finanziell, was würden Sie machen?
Joelle wäre auch gesund.
Das wäre alles.
Ich glaube, ich würde meine Familie schnappen, irgendwo raus, ins Grüne gehen und einfach nur einen Tag in Unbeschwertheit erleben. Mit viel Lachen, viel Zusammensein, Sonne. Ja. Also ich glaube, ich hätte gar keine so großen Wünsche, glaube ich, einfach nur die Familie genießen. Ja. Das wäre, glaube ich, das, wenn der Joel gesund wäre. Wobei wir das ja jetzt auch machen. Also.
Und mit welchem Gefühl gehen Sie aus dem Gespräch?
Eigentlich ganz gut. Auf meiner Liste stehen noch so viele Sachen, die ich eigentlich sagen wollte.
Also wenn Sie noch was haben, was Sie ganz, also unbedingt auch noch loshaben, ist nicht richtig gesagt. Aber was Ihnen wichtig ist, noch zu sagen, bitte, auf jeden Fall.
Ich weiß nicht, also ich glaube auch gerade nochmal, was man den Familien mitgeben kann. Nehmt euch die Zeit, alles zu verarbeiten. Die Emotionen, die ihr habt, die Gefühle, die Gedanken, die ihr habt, lasst es zu, lasst es auf euch wirken und gebt euch wirklich die Chance dazu, es zu verarbeiten. Nichts irgendwo in sich reinfressen oder sowas, sondern es einfach zuzulassen. Man darf sauer sein, man darf wütend sein, man darf traurig sein, man darf verzweifelt sein. Das sind einfach so Prozesse, die man auch durchlaufen muss, um irgendwann den Weg für sich zu finden, gut damit umgehen zu können. Und sich dann aber einfach auch so einen groben Plan fürs Leben zu schmieden und zu sagen, hey, wir kriegen das alles hin. Es kommen immer wieder Phasen, wo es einfach auch mal nicht so gut läuft, wo man dann wirklich traurig, wütend, verzweifelt ist. Aber es geht immer irgendwie weiter. Und was ich wirklich sagen kann, euer Kind zeigt euch den Weg, den ihr gehen könnt und den ihr, der auf euch zukommt. Es wird anstrengend und es wird sicherlich ganz, ganz anders, als man sich das jetzt vorgestellt hat. Aber es wird nicht schlechter. Gar nicht. Es wird anders, aber es ist genauso ein tolles Leben. Das ist, glaube ich, das, was man auch wissen muss, was wichtig ist, dass das Leben dadurch, dass das Leben trotzdem genauso toll sein kann, auch wenn es anders wird. Ja.
Ich danke Ihnen wirklich sehr für Ihre Offenheit und dass Sie uns einen Einblick in Ihr Leben gegeben haben. Und ich hoffe noch so viel mehr, dass Ihre Worte ganz viele Familien erreichen und ihnen auch Mut machen und Zuversicht geben. Und ja, vor allem in sich selber, aber auch in das Umfeld und die Unterstützungsmöglichkeiten, die es gibt. Ja, und wenn Sie, liebe Hörerinnen, eigene Themenvorschläge haben oder Ideen oder selbst auch einmal in ein Interview kommen möchten und von Ihrer Geschichte erzählen wollen, dann schreiben Sie mir gerne. Ich freue mich. Sie erreichen mich unter der info@kinder-palliativ-landstelle.de. Die Adresse finden Sie auch noch unten in den Shownotes, dann können Sie sie einfach abrufen.
Ja, ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. Ich kann versprechen, es wird wieder ein tolles, spannendes, offenes und persönliches Gespräch geben. Ja, machen Sie es gut.